Bild direkt.
Der Podcast.
Eine Volkspartei im Ausnahmezustand und ein Bundesland auf Regierungssuche beschäftigen uns heute. Seit der Thüringen-Wahl ist kräftig was los im Lande. Darüber spreche ich heute mit Bild-Politikchef Nikolaus Blome. Hallo Nikolaus.
Hallo.
Und unserem Kollegen Michael Deutschmann aus Dresden, Ursachse, Landespolitik-Experte und schon mehrfach Gast bei Bild direkt. Hallo Michael.
Hallo allerseits.
Meine Einstiegsfrage an euch beide: Wie viel Zusammenarbeit zwischen Die Linke und CDU ist in Thüringen denkbar? Wo läge für wen ein Tabubruch? Wenn du mal anfängst, Michael.
Nun, ich betrachte es mal jetzt aus der ostdeutschen Sicht mit meinem persönlichen Hintergrund auch, den ich natürlich da nicht ausblenden kann, der auch seine Wurzeln politisch gesehen in der friedlichen Revolution hat. Und da kann es natürlich rein ordnungspolitisch und auch sonst keine Zusammenarbeit im klassischen Sinne jedweder Form geben. Also weder eine Koalition, noch eine Tolerierung, noch irgendein Vertragswerk. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das wäre nicht nur für die CDU verheerend, sondern das wäre auch ein gesellschaftspolitisches Signal, was ich glaube, einen Dammbruch darstellen würde. Also dann könnte die CDU komplett zusperren.
Da werde ich gleich nochmal nachhaken, aber erstmal ist Nikolaus dran.
Ja, ich glaube auch, alles, was quasi verschriftlicht wird, von Tolerierungsabkommen bis Koalitionsabkommen, fällt aus, denn das geht nicht. Ich glaube auch, dass noch nicht einmal die CDU-Abgeordneten im Landtag hingehen können und Bodo Ramelow ins Ministerpräsidentenamt wählen können. Wenn er trotzdem hineinkommt oder irgendwie jetzt ja weiter regiert, weil er ja der amtierende Ministerpräsident ist, dann finde ich, könnte man sich ganz spezielle einzelne Gesetzesvorhaben vorstellen, wo die CDU sagt, das hätten wir genauso gemacht, da stimmen wir mit. So weit, finde ich, muss das Tabu nicht gelten, dass man sagt, jetzt tut die Linke genau das, was die CDU schon immer gefordert hat und die CDU stimmt trotzdem nicht mit. Dann wird es widersinnig, das versteht auch kein Wähler. Aber es ist extrem schwer und es ist natürlich extrem schwer für die CDU, das Tabu mit der Linken, das sie zu Recht hat, weil das einfach Grund verschiedene Parteien sind, also mit denen nicht zu koalieren, in Thüringen sehr speziell auch aufrechtzuerhalten, weil Herr Ramelow, da muss man sich auch nichts vormachen, der könnte auch in der SPD sein. Und wie gesagt, Koalition mit der SPD hat die CDU lattenweise gemacht.
Das wäre auch die Stoßrichtung meiner Nachfrage, Michael. Erstens, also die SPD ist, glaube ich, auch noch ein Punkt, völlig zu Recht. Aber diese Darstellung von Ramelow als Teil der SED-Nachfolgerin, als Gott sei bei uns, als extremistische Partei, mit der man auf keinen Fall darf, ist das wirklich ostdeutsche Lebensrealität, Michael?
Man muss zur Kenntnis nehmen, dass die Linkspartei zumindest gesellschaftspolitisch hier im Osten die Rolle der SPD eingenommen hat, vor allem in Thüringen, vor allem bei Persönlichkeiten, wenn sie Persönlichkeiten hat wie Bodo Ramelow. Da gibt es eine Parallele auch zu Leuten wie Kretschmann in Baden-Württemberg, der ja auch kein klassischer Grüner ist, sondern eher ein grüner Schwarzer. Und ähnlich verhält es sich womöglich mit Ramelow, der ein Sozialdemokrat in der Linkspartei. Er hat ja auch einen westdeutschen Hintergrund, ist praktizierender Protestant. Das sind ja Dinge, die bei der Linkspartei im Osten jetzt in der Regel eher weniger vorkommen. Also das muss man zur Kenntnis nehmen.
Das heißt,
aber wenn ich vielleicht nochmal auf diese Zusammenarbeitsgeschichte zurückkommen darf, ich bin da genau bei Niklas Blome, eine Verschriftlichung kommt nicht in Frage. Ich sehe es eher wie der Spitzenkandidat der FDP, Kemmerich, der gesagt hat, eine Minderheitsregierung wäre sicherlich eine Option, dass man sagt, es gibt eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung und zum Beispiel, wenn es darum geht, einen Haushalt aufzustellen, der wichtig fürs Land ist, dass das Land funktioniert, dann kann die CDU oder auch die Liberalen, sofern sie denn im Landtag jetzt bleiben, einige Punkte durchkriegen und dann ist es wichtig und gut fürs Land, wenn sich die Parteien im Parlament da einigen, aber eine Verschriftlichung halte ich für verheerend. Das soweit darf es eigentlich nicht kommen.
Jetzt kennen wir eure Meinung, aber glaubt ihr, angefangen mit Nikolaus, dass die CDU, je nachdem, was der Moring macht, diese harte Linie auch durchhält?
Die CDU-Spitze wird sie durchhalten. Die CDU-Mitglieder oder Anhänger in Thüringen sehen es anders. Die könnten, zumindest ausweislich einer Umfrage, damit leben, wenn die CDU dort zumindest Koalitionsverhandlungen beginnen würde. Das ist schon überraschend genug, aber man sieht, dass es vor Ort im Land dann halt anders ausschaut. Die CDU-Spitze kann es auch deshalb durchhalten, weil sie natürlich sich misst und die Lage misst an der Bundesspitze der Linkspartei. Und die ist komplett irre. Mit der könnte man im Bund niemals koalieren, weil sie was gegen die NATO hat. Sie hat in Wahrheit was gegen den Euro. Sie hat eine Menge gegen die Amerikaner und sie liebt die Russen. Das ist quasi als Grundlage für ein Bündnis auf Bundesebene mit der CDU und vielen anderen Parteien vollkommen ausgeschlossen und strahlt natürlich dann quasi auch mittelbar bis nach Thüringen, weshalb die CDU, glaube ich, diese Linie durchhalten wird können, ja.
Nun ist das ein von der CDU-Spitze befürchtetes Ausfransen nach links, deshalb ist das auch so umstritten. Es gibt aber in einzelnen Kommunen bis hin zu Einzelstimmen in Landesverbänden auch die Tendenz zum Ausfransen nach rechts. Michael, dass es durchaus Stimmen gibt, die sagen, sowohl in Thüringen als auch in der sogenannten Werteunion, wir können uns nicht immer vor der AfD verschließen. Welche Zukunft haben denn diese Stimmen?
Das wird man sehen. Also die Schwäche der CDU und die Stärke der AfD im Osten ist ja ein gesamtes Phänomen. Wenn die Wahlen in Brandenburg und Sachsen und Thüringen etwas gemein haben, dann, dass die AfD aus diesen Wahlen sehr stark, fast gleich stark überall hervorgegangen ist und der jeweilige Amtsinhaber mit dem Amtsbonus die Zuspitzung sozusagen für sich nutzen konnte und es nochmal geschafft hat, da stärker zu werden. Aber das liegt natürlich daran, dass die CDU in den letzten Jahren massiv Platz rechts von der Mitte gemacht hat und dieser Hohlraum ist sozusagen von der AfD zusehends versiegelt worden und die CDU ist ein ganzes Stück nach links gerückt. Zumindest die Bundesspitze für Sachsen und für Thüringen kann ich das nicht ganz so sagen und deswegen gibt es tatsächlich auch Leute in der an der Basis, die sagen, ja, warum nicht? Man hält dort ein Drittel der AfD zum Beispiel für CDU-Renegaten und ein Drittel hält man für tatsächlich Rechtsextreme, aber man versucht dann eben auf kommunaler Ebene, das erleben wir hier in Sachsen, in Landkreisen, auch gemeinsam zu stimmen. Man bekommt gemeinsame Kandidaten durch und wie sich das entwickelt, muss man dann sehen. Ich halte es zum jetzigen Zeitpunkt für ausgeschlossen, dass es da in irgendeiner Form eine Zusammenarbeit gibt, ähnlich wie mit der Linkspartei. Aber informell haben wir diese Zusammenarbeit zumindest auf kommunaler Ebene schon längst.
Da sind wir also mitten in meiner nächsten Frage, die ja nun bundespolitisch gerade große Wellen treibt, personell wie, sag ich mal, ideologisch. Wo soll sich die Union positionieren? Auch im Osten, weiter rechts. Und Nikolaus, lässt sie dann liberale Wähler links liegen in den städtischen Milieus, in denen sie sich in den letzten Jahren vielleicht etabliert hat?
Naja, das Gefährliche ist jetzt von einer Landtagswahl mit allen ihren spezifischen Sonderheiten aufs Große und Ganze zu schließen. Diesen Fehler hat die CDU schon ein paar Mal gemacht, als es die CSU in Bayern so stark verlor, merkte sie, dass sie mit dem Kurs nach rechts oder der Abgrenzung schärferen, wie soll man sagen, dem schärferen Ausgreifen nach rechts, um der AfD Stimmen wieder abzujagen, in der Mitte an die Grünen massiv verlor und der Saldo war negativ. Das heißt, zu den Grünen, zu der FDP waren mehr weggelaufen, als sie von der AfD mit dem Kurs zurückgeholt hatte. Das konnte man auch nicht extrapolieren und sagen, jetzt müssen wir also unbedingt in die Mitte gehen, denn in der Tat in Thüringen sind mehr Leute von der CDU zur AfD gelaufen, als meinetwegen zu den Grünen oder so. Insofern glaube ich, wäre die CDU gut beraten, in der Mitte zu arrondieren und an der Mitte zu bleiben und sich als eine von drei Polen zu sehen. Wenn man nach Thüringen schaut, sind es ja auch nicht mehr die Ränder, über die wir reden, die so vermeintlich klein sind, sondern das ist einmal 30% und einmal 24%. Das sind nicht mehr Ränder, das sind Gruppen, die greifen tief in die Mitte rein. Die Linkspartei hat bei der SPD geholt, die zur Mitte zählt sicherlich, und die AfD bei der CDU. Das heißt, ich glaube, die CDU wäre gut beraten, da stehen zu bleiben, wo sie ist, und ihre Flügel stärker zu betonen, ohne sich komplett in eine Richtung oder in die andere Richtung zu verschieben. Eine Verengung der Spannbreite wäre ein echter Fehler. Und das Verrücken in eine oder die andere Richtung, glaube ich, ist jeweils eine Sackgasse, weil man dann am anderen Ende, das man freigibt, wieder verlieren wird. Und ich halte die gesellschaftliche, die linke Hälfte des Spektrums für wahrscheinlich virulenter. Da würde ich an der Stelle der CDU weniger verlieren wollen, weil das auch zum Teil die jungen Leute sind, als nach rechts zu ziehen und das freizugeben.
Nun hat sich Michael...
Sehe ich komplett anders.
Ja, okay, dann nur zu.
Also da würde ich Widerspruch. Ich glaube, dass das linke politische Spektrum mit den Grünen, der Linkspartei und der SPD äußerst gut bedient ist und dass die Schwäche der CDU eben genau daran liegt, dass sie im bürgerlichen Spektrum, ich betone im demokratischen bürgerlichen Spektrum rechts der Mitte ganz viel Platz gemacht hat. Wenn man sich die Demografie anschaut, dann sieht man auch, dass die große Anteil, die größte Wählergruppe, die 55 plus ist. Und dort hat die Union, im Übrigen auch die FDP, mit ihrem Kurs digital, jung, hip, Magenta und so weiter, am meisten verloren. Also die FDP ist in dieser großen Wählergruppe sowohl in Sachsen als auch in Thüringen nicht über die 5% gekommen. Und die CDU hat in dieser Wählergruppe bei den Älteren, bei den Rentnern ganz viel verloren. Und genau da müsste sie meiner Überzeugung hin wieder sich breiter aufstellen. Das bedeutet nicht, in der Mitte Position aufzugeben. Aber man muss nach rechts wieder breiter ausgreifen, um eben diese Zielgruppe mitzunehmen und sie nicht der AfD zu überlassen und die dort fischen zu lassen. Das, glaube ich, ist für die Zukunft eine Herausforderung.
Und nun ist ja Angela Merkel, soweit ich das überblicke, die einzige Ostdeutsche in ihrem eigenen Kabinett. Und spätestens seit der Flüchtlingswelle 2015 muss man, glaube ich, sagen, Michael, kein Zugpferd bei Wahlkämpfen im Osten. Glaubst du, dass der Friedrich Merz, der sich ja nun gerade wieder massiv positioniert, auch im Osten besser ankommt?
Also das, was ich so lebe in CDU-Basisveranstaltungen, aber eben auch so im Alltag, wenn man mit Leuten spricht, ist, dass er tatsächlich gut ankommt. Ich habe ihn erlebt hier zum Wahlkampfabschluss in Sachsen, als Kretschmer ihn in Görlitz zu einer Veranstaltung hatte. Das Theater da war brechend voll, also es war ein regelrechter Run auf ihn, hat sehr viel da reüssiert, hat ganz viel Beifall bekommen. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn Angela Merkel dort zu Gast gewesen wäre, wahrscheinlich anders. Ist schwer zu beurteilen. Friedrich Merz ist jemand, der von der Seitenlinie kommt im Moment, der immer dann kommt, wenn es schwierig wird. Das spüren die Leute wahrscheinlich auch. Das nehmen sie ihm vielleicht sogar irgendwann übel. Ich glaube, dass die CDU nicht umhin kommen wird, einen radikalen Generationswechsel zu machen nach der Zeit Merkel. Ich glaube nicht, dass Annegret Kramp-Karrenbauer diesen Generationswechsel verkörpert, denn sie ist ja sozusagen die Wunschkandidatin von Angela Merkel, zumindest der öffentliche Wahrnehmung, auch wenn sie versucht hat, sich hier und da inhaltlich von ihr abzusetzen. Es gab diesen Gipfel zur Flüchtlingspolitik und so weiter und so fort, aber das sind alles so, wird alles so als Petitesse wahrgenommen. Ich glaube, da muss es einen Generationswechsel und auch im Stil und im Ganzen daherkommen eine neue Tonalität geben, um wieder Wähler zu überzeugen. Eben in dem Sinne, wie ich es vorhin schon sagte, dass das demokratische Spektrum rechts der Mitte auch wieder zu bespielen.
Niklaus, in den ganzen Debatten seit der Thüringenwahl, wie viel Aufstand gegen Merkel und AKK steckt in dieser Debatte?
Und ganz erhebliches Maß. Noch einmal ganz kurz zurück zum Kollegen Deutschmann, also wenn es Generationenwechsel sein soll, dann kann es jetzt bei Friedrich Merz nur auf keinen Fall sein. Der ist sogar noch älter als Angela
Merkel. Auf keinen Fall, nein, natürlich nicht. Nein.
Und ich weiß gar nicht, ob der Partei wirklich der Sinn nach Generationswechsel steht, also im Sinne von Alter oder im Sinne von Ausrichtung. Das muss man eben wahrscheinlich nochmal auf einem Parteitag ausschießen. Denn natürlich steckt in dem Vorstoß von Friedrich Merz, aber auch in der Kritik meinetwegen der Jungen Union an Frau Kramp-Karrenbauer, ein gerütteltes Maß Angst, dass mit der Spielaufstellung man immer weiter ins Austrudelt, immer weiter bergab trudelt, also der SPD im Prinzip hinterher rutscht, wobei sie auf dieser Rutsche ins Nirvana, ins Nichts ganz schön weit voraus ist. Und dass diesen Leuten, von Friedrich Merz bis meinetwegen Tilman Kuban an der Spitze der Jungen Union, das Gefühl antreibt, uns läuft die Zeit weg. Wir müssen es jetzt schnell machen. Diese Regierung, diese große Koalition muss schnell beendet werden. Entweder es erledigt die SPD für sie, indem sie aussteigt, oder aber indem Angela Merkel sagt, es reicht jetzt, es ist jetzt wirklich genug. Und daran ist natürlich was bei aller Ruppigkeit. Und ich finde auch, wenig eleganten Form der Kritik an der Bundeskanzlerin von Friedrich Merz, hat er an einem Punkt natürlich recht. Die Vorstellung, das geht jetzt 2 Jahre lang in diesem Siechtum noch weiter, ist schlicht aus der Welt. Das kann einfach nicht sein. Es stimmt zwar, die Große Koalition regiert, sie hat gerade ein Klimapaket beschlossen, sie hat zahllose andere Gesetze gemacht, sie arbeitet sehr emsig ihren Koalitionsvertrag ab, der aber ist ein Stück weit aus der Zeit gefallen, die jetzt die Vorboten einer Rezession sieht, eines Wirtschaftsabschwunges, und darauf ist diese Republik in keiner Form vorbereitet. Und die Regierung, diese Große Koalition, inklusive der Kanzlerin, hat erkennbar null Kraft, darauf zu reagieren. Die arbeiten ihr altes Ding ab, aber das passt nicht mehr zu der Zeit, die jetzt anbricht, beziehungsweise schon angebrochen ist. Und darum, glaube ich, werden die Merz, Kuban und andere versuchen, jetzt einen Wechsel herbeizuführen. Ob ihnen das glückt, weiß der Geier.
Das wäre meine Frage an dich, Nikolaus. Diese Attacke, wenn man wie ich Game of Thrones geguckt hat, hat man jetzt also mitbekommen, ein König aus den sieben Landen ist jetzt am Tisch aufgestanden. Er hat an seinem Schwert genestelt und alle wissen, es könnte zum Showdown kommen. Angesichts eines, soweit ich verstanden habe, Parteitags im Dezember, AKKs Ansage, wer aufstehen will, möge das da dann tun. Ist diese Attacke eigentlich wohl durchdacht oder ist das, sagen wir mal, allein parteistrategisch von den Abläufen, die jetzt in nächster Zeit anliegen, vielleicht potenziell ein Rohrkrepierer?
Das ist jetzt wirklich, das kann man so einfach nicht prognostizieren. Man sieht an der Ansage, kommt doch, wenn ihr euch traut, von Frau Kramp-Karrenbauer, dass sie aus ein bisschen härteren Holz ist, als so mancher denkt, und da kampflos ganz bestimmt nicht weichen wird. Und ihre Idee war natürlich, als sie Generalsekretärin wurde, ich werde danach Parteichefin. Als sie Parteichefin wurde, danach werde ich Kanzlerin. Also das, glaube ich, hat sie sich noch nicht aus dem Kopf geschlagen. Und jetzt will sie sehen, ob die anderen kommen. Technisch, wenn man so will, verfahrenstechnisch auf so einem Parteitag ist das schwer, weil dieser Parteitag Ende November kein Wahlparteitag sein wird. Das heißt, da wird die Spitze nicht gewählt, die man dann also abwählen könnte. Und trotzdem, wenn sich herausstellt, dass Friedrich Merz mit einer Rede den Saal zum Kochen bringt, da fliegt das Dach weg, die Leute legen sich vor Jubel in den Armen und keiner klatscht, wenn Frau Kramp-Karrenbauer ihre Rede hält, dann wäre das ein derartiges Signal, das, glaube ich, keiner übergehen könnte. Das müsste sich Frau Merkel dann ein paar sehr grundsätzliche Fragen stellen oder stellen lassen und Frau Kramp-Karrenbauer eben auch. Aber ob das so glückt, weiß ich nicht genau. Man kann nur sagen, das letzte Mal, als es so einen Showdown gab in Hamburg Ende 2018, da hat Frau Kramp-Karrenbauer die Redeschlacht gewonnen.
Dann gibt's bei unter alten Männern wie uns noch dunkle Erinnerungen an Bremer Parteitag, Blüm gegen Kohl, Lafontaine mit spontanen Parteitagserfolgen. Also es gibt durchaus Parallelen oder sagen wir mal Game of Thrones.
Mit unterschiedlichem Ausgang.
Genau, Game of Thrones-artige Schlachten, je nachdem, wo die magische Kraft gerade lag. Ich habe noch eine ernste Frage an dich, Michael. Wir hatten ja letztens wir beiden zusammen den Manfred Güllner von Forsa zu Gast, auch auf dieser Spur, wie tickt der Osten, wie tickt der Wähler da. Und haben gelernt, 10-16% der Wahlberechtigten, zum Beispiel in Sachsen, ticken ganz rechts, sind de facto auch vorläufig nicht erreichbar für Argumente. Nun haben wir in Thüringen gehabt 24% für eine, also der zur Wahl gegangenen, 24% für die Höcke-AfD, die dem Flügel nahe steht, die quasi zertifiziert ist als faschistischer Arm, zumindest laut Gerichtsurteil. Ist das eine neue Dimension, die auch jemanden wie dich, der sonst zum Beispiel die Fahne des Ostens hochhält, so ein bisschen nachdenklich macht, Michael?
Das lässt sich relativ, relativ leicht erklären. Also die 24% in Thüringen haben die AfD nicht wegen Björn Höcke, sondern trotz Björn Höcke gewählt. Ausweislich aber Nachwahlumfragen ist die Motivation, die AfD zu wählen.
Das ist einfach nicht richtig. Entschuldigung, dass ich einmal ins Wort falle. Es ist nachweislich, ausweislich, diese Nachwahlumfragen haben diese thüringische rechtsaußen AfD, glaube ich, über 60% gewählt, weil sie so ist, wie sie ist. Und die restlichen 30-35% haben sie gewählt, weil sie gesagt haben, Protest ist Protest und ich will hauptsächlich Protest wählen. Das Schlimme ist, dass Höcke gewählt worden ist dafür, wie er ist, für seine, sagen wir mal so, total offene Grenze zu den Neonazis und zu den Rechtsextremen. Und mir ist, und ich bin kein Ostdeutscher, gebe ich gerne zu, überhaupt nicht zu erklären und ich verstehe nicht, wie groß die Wut sein muss von Leuten, dass diese Partei zu wählen, diese Ausprägung der AfD zu wählen, obwohl sie wissen, was sie da kaufen und sogar freiwillig tun.
Michael.
Ja, habe ich andere Zahlen, habe ich da auch mit ein paar Leuten unterhalten, die politikwissenschaftlich unterwegs sind und die sagen mir klipp und klar, also wie gesagt, die Leute wählen es trotz Höcke und es ist nach wie vor eine Protestfläche sozusagen, auf der man alle Unzufriedenheit dieser Welt abladen kann. Es ist nach wie vor eine Denkzettelwahl, die sich nicht an Mike Moring festgemacht hat, sondern natürlich an der Bundesrepublik, an der Bundespolitik, an der Bundeskanzlerin, an der CDU da. So ist die Erklärung, so ist die Erzählung, der ich da eher nachhänge. Aber vielleicht nochmal zurück zu diesem zu dieser Attacke jetzt auch auf Angela Merkel. Das, was ich höre, auch in Hintergrundgesprächen mit führenden CDU-Landespolitikern hier in Sachsen, aber auch in Thüringen, ist, dass auch so diese nachfolgende Generation das Thema Kramp-Karrenbauer eigentlich schon abgehakt hat und diese Attacke von Merz, dann Koch kam ja noch hinterher, dann schon eine konzertierte Aktion war, um mal anzutesten, was da so möglich ist. Also da können wir uns auf den Parteitag wirklich freuen. Da wird es sehr interessant aus Berichterstatter-Sicht.
Also um da auch nochmal meinen Senf dazu zu geben, ich habe viel gelernt in Gesprächen, also gerade in der letzten Zeit, auch mit dir, Michael, über den Osten und dass da die Maßstäbe, was Wählerpotenziale angeht, dass ich da nicht immer mit meinen eigenen Erfahrungen und Maßstäben weiterkomme. Mir ganz persönlich geht es so, den Höcke zu wählen, der da vom Mahnmal der Schande und so gesprochen hat, das ist ein Grenzbereich, wo mir das Verständnis auch
absolut
abhanden kommt, ja.
Da fehlt auch mir das Verständnis, ehrlich gesagt, vollkommen. Also ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich bin ja gefragt worden, wie ich es einschätze und wie ich die Lage beurteile. Und wenn man sich mit den Menschen hier unterhält, dann bekommt man hier ganz schräge Fragen gestellt. Selbst im Familienkreis fragen mich Leute, sag mal, warum koaliert denn die CDU jetzt hier nicht mit der AfD? Das ist doch die naheliegende Variante. Mhm. Dann fällt einem da schon irgendwie erstmal das, versucht man das einigermaßen zu erklären. Aber das fällt einem dann natürlich schwer. Ne?
Ja.
Die Wählerschaft der AfD, jetzt die letzten Zahlen kamen nun also aus Thüringen, klar, ist einfach viel, viel heterogener, als man das anfangs meinte. Es ist keineswegs die Partei der alten weißen Männer, sondern gerade in den Altersgruppen unter 60 hat die AfD blendend abgeschnitten. Es sind vielen dieser Altersgruppen, glaube ich, auch auf Platz 1 gelandet. Es ist keineswegs die Partei des abgehängten Prekariats, die alle nicht lesen und nicht schreiben können und kein Geld verdienen und bei Hartz IV hängen. Mitnichten ist das so, sondern es sind durchaus wohlverdienende, klassische Mittelstandsbürger mit einem oder zwei Autos und einem kleinen Reihenhäuschen, also der, wenn man so will, perfekte Traum des Mittelstandes. Es sind zum Teil auch überproportional viele gut gebildete, also Abitur und mehr vom Bildungsniveau her. Insofern ist die Ansprache, die da wieder wegzukriegen, so schwierig, weil es eben nicht das eine Bedürfnis gibt oder den einen Mangel gibt, der diese Menschen dann dahin treibt, sehenden Auges, dass es zum Teil Neonazis sind, aber weil sie dieser vermeintliche Mangel so sehr antreibt. Das ist eben nicht der Fall. Insofern kann man auch nicht mit der einen großen Maßnahme, wir bauen jetzt 20.000 Kilometer Straßen im Osten oder wir geben den allen das Doppelte bei der Rente oder irgendwie sowas, diese Leute zufriedenstellen und sie zurückholen zu den anderen Parteien der vormaligen Mitte. Insofern glaube ich, werden wir uns über dieses Phänomen noch ziemlich lange unterhalten. Und ich persönlich verstehe nicht, warum die CDU nicht mehr versucht, die AfD zu spalten und sagt, klar sehen wir, dass ganz viele von unseren ehemaligen Wählern da hingelaufen sind, von der SPD übrigens auch. Und die holen wir uns zurück, indem wir sagen, diesen Teil der Partei, mit dem koalieren wir, spaltet euch von den Irren ab, von den Braunen ab, von den Rechtsextremen ab und dann reden wir. An dem Tag fangen wir an zu reden mit euch über Koalition, aber keine Sekunde vorher. Das heißt, man müsste eigentlich den Spalt jetzt bei denen reinstellen.
Das ist genau
mal
das,
gucken, was dann passiert.
Was es meint von rechts der Mitte, das ist genau das, was es meint, rechts der von der demokratischen Mitte wieder auszugreifen. Genau das ist der Punkt. So kann es gehen. Und nicht nach links zu rücken für die CDU.
Das sind, glaube ich, auch die Träume in der sogenannten Werteunion. Dazu bräuchte man aber, ja.
mich missverstanden. Ich wollte nicht vorschlagen, dass man die Politik macht, die die Werteunion macht, weil ich glaube, das ist, dann ist die SPD, die CDU bei unter 20, wenn sie das macht. Ist meine persönliche Prognose. Ich würde nur sagen, wieso holt man sich nicht einen Koalitionspartner, indem man sich Teile der AfD abspalten lässt und sagt, mit euch koalieren wir, mit dem Rest, mit dem braunen Müll nicht, spaltet euch und wir sind im Geschäft für eine Koalition. Nicht
das Geschäft hätte alle die sächsische CDU im Vergangenen. Nico, das Geschäft hätte die sächsische CDU in der vergangenen Legislaturperiode genauso schon machen können, als Frauke Petry sich mit ihren Blauen abgespalten hat. Es hätte sogar eine parlamentarische Mehrheit für dieses Modell gegeben, aber die CDU hatte offensichtlich damals die Chance nicht erkannt und womöglich mit Recht Angst davor. Dann natürlich medial zerrissen zu werden, mit der ehemaligen AfD-Chefin zusammen Politik zu machen. Das ist natürlich auch eine Geschichte, da muss man der CDU dann auch zugestehen, eine gewisse Vorsicht walten zu lassen.
Ja, na klar, das sollte man sich zweimal überlegen, aber es überhaupt nicht zu versuchen und gar nicht quasi darauf abzuheben und das Schlaglicht darauf zu wenden, dass die AfD in der Tat ja aus zwei Parteien besteht. Welche gerade die größere ist, wahrscheinlich ist mittlerweile der rechtsextreme Flügel der größere Teil. Aber immerhin sind ganz klar zwei Parteien, die miteinander ja auch nichts zu tun haben wollen, die nur, würde man sagen, von der einen großen Klammer Gauland zusammengehalten werden. Wenn der mal eines Tages nicht mehr im Amt ist, bin ich gespannt, was dann passiert.
Dann müssen wir uns als Journalisten aber in Zukunft auch die Mühe machen, eben genau diese Differenzierung vorzunehmen. Das ist mir immer auch zu wenig. Es heißt dann immer Höcke, gerichtlich Faschist und der Rest der Partei wird in Gesamthaftung genommen. Ich glaube, da macht man es sich auch zu einfach. Ne? Tatsächlich diese Differenzierung vorzunehmen, zu sagen, das ist ein Gemischtwarenladen, da gibt es zwei große Parteien, die eigentlich in einer zusammen sind, die eigentlich nicht zusammenpassen, das halte ich für redlich.
Ich glaube weniger, dass das Aufgabe von uns Journalisten ist, sondern von AfD-Politikern, die aufstehen und sagen, mit dem und dem bin ich nicht einverstanden. Die gibt es ja auch. Es gibt ja auch einzelne Bewegungen in der AfD, die sich da als Mitte verstehen und das versuchen. Ich glaube, die müssten wesentlich lauter sein, damit wir Journalisten überhaupt darüber berichten können. Solange jetzt Gauland sagt, wo Höcke steht, ist die Mitte, ist für uns Journalisten erstmal die Messe gelesen, meiner Ansicht nach.
Ja, das stimmt.
Das hier ist ein trauriger Moment. Das ist der letzte Bild-Direkt-Podcast mit Nikolaus Blome, zumindest in der Funktion als Bild-Politik-Chef. Nikolaus, du hast noch keinem gesagt, was du künftig machen wirst.
Weil ich es noch nicht weiß.
Von mir aus kannst du gerne Späti in Charlottenburg aufmachen, dann können wir uns ab und zu mal unterhalten und ein bisschen Smalltalk.
Ja, dann einen umsatzstarken
Späti. Das wäre mir zu weit.
Einen umsatzstarken Späti in Charlottenburg, das wäre es was. Ja, das nehme ich jetzt mal mit. Danke. Und auf jeden Fall mit einer großen, großen Stammtischtheke, weil das große Selbstgespräch der Republik, an dem ja auch die Bild-Zeitung teilnimmt, auf eine Art, immer so läuft am besten, wenn man einander sieht und einander nicht anfassen kann, aber von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht. Insofern habe ich ein großes Faible schon immer übrigens gehabt für Stammtische und fand dieses Abwertende, das ist ja Stammtischgerede, immer ziemlich doof. Denn wenn man heute sieht, was der Stammtisch leistet an Zusammenhalt, an Stiftung von Zusammenhalt, im Vergleich zum Netz, wo jeder nur noch mit sich selber spricht, beziehungsweise mit absolut seinesgleichen und sich dann da voll radikalisiert oder sich brandbeschleunigen lässt von irgendwelchen Höckes und Ähnlichen, dann finde ich, sind Stammtisch in einem Späti eigentlich eine runde Sache.
Gibt es eine letzte witzige, traurige, dumme oder schräge Nummer, die du an dieser Stelle nochmal rauslassen möchtest, Nikolaus?
Nee, ich will keine schräge, dumme, traurige Nummer rauslassen, denn eigentlich ist das großartige an Bild ja, dass es da immer weitergeht und auch immer so weitergehen wird, wie ich das erlebt habe. Und es gibt eigentlich nichts Besseres, zumindest phasenweise in Schlagzeilenkonferenzen von Bild zu sitzen und hemmungslos rumzublödeln und rumzuspinnen, bis dann einem der großartige Gedanke kommt, wie man in ganz wenigen Buchstaben ganz viel sagt. Und das ist halt die Kunst und das Genie von Bild, dass in solchen Sitzungen entsteht, in solchen Konferenzen entsteht, wo man niemals eine Kamera und niemals ein Tonband laufen lassen könnte, weil es einfach so irre ist und so durcheinander geht. Aber das macht wirklich großen Spaß. Das werde ich sehr vermissen.
Großer Spaß, mein Stichwort, den hatte ich auch bei diesem Podcast wieder. Danke, Michael.
Von meiner Seite auch an Nico. Wir sehen, hören und lesen uns. Alles Gute auf dem Weg. Und danke dir, Netze.
Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Schönen guten Tag noch.